aber als in den 40ern Penicillin gefunden wird als wirksame Therapie, wird dir die Heilung verwehrt, denn du bist Teil der Studie und man will sehen, was die Krankheit mit dir macht. Bis zu deinem Tod. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es ist mal wieder Zeit für True Crime und heute nehme ich dich mit in eine der düstersten Geschichten der modernen Medizin. Wie immer eine wahre Geschichte, kein Hollywood-Film, keine Verschwörungstheorie, Realität und medizinisch. Es geht um einen Fall, der sich über Jahrzehnte hingezogen hat. Und zwar nicht in einem dunklen Hinterhof, sondern unter der Federführung von weißen Kitteln in Sprechzimmern in Kliniken. Ja, genau, über Jahrzehnte. Du wirst es noch viel besser verstehen, warum du immer kritisch bleiben darfst, wenn du die Folge gehört hast. Warum Aufklärung, informierte Einwilligung und dein Vertrauen in Ärzte und Therapien bis heute ein riesiges Thema sind. Die Geschichte kann dir zeigen, wie leicht Vertrauen missbraucht werden kann und wie Menschen zu Versuchskaninchen gemacht wurden. Ich spreche von der Tuskegee-Syphilis-Studie. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Ein Experiment, das eigentlich nur kurz laufen sollte und am Ende über 4 Jahrzehnte lief. 40 Jahre, in denen Hunderte von Männern ihre Gesundheit, ihre Würde und oft auch ihr Leben verloren haben. Ohne, dass sie es wussten. Also mach dich bereit. Das ist kein angenehmes Thema, aber ein extrem wichtiges. Und ich verspreche dir, wenn du die Folge zu Ende gehört hast, wirst du Medizin und deine eigene Gesundheit viel ernster nehmen. Stell dir vor, du hast Beschwerden und gehst zu deinem Arzt, vertraust ihm. Er sagt dir, alles gut, wir kümmern uns, die medizinische Versorgung und die Medikamente musst du nicht bezahlen. Du bist erleichtert, du freust dich, aber du weißt nicht, dass du ein sogenannter Proband bist in einer Studie. Dass du beobachtet wirst als Studienteilnehmer, nur dass du erstens von dieser Studie gar nichts weißt und zweitens die Ärzte und Studienleiter dich in Wahrheit gar nicht heilen wollen, sondern beobachten, was die Krankheit mit dir macht, bis zu deinem Tod. Du bist Teil eines Experiments, ein großes medizinisches Experiment und die Krankheit heißt Syphilis, aber auch das weißt du nicht. Als die Studie beginnt, gibt es noch keine Heilung. Aber als in den 40ern Penicillin gefunden wird als wirksame Therapie, wird dir die Heilung verwehrt, denn du bist Teil der Studie und man will sehen, was die Krankheit mit dir macht. Bis zu deinem Tod. Weder darfst du zu anderen Ärzten gehen, noch erhältst du heilsame Medikamente. Unvorstellbar, nein, leider Teil unserer Geschichte. Dokumentiert. Also lass uns hinsehen, statt wegzuschauen. Und wir gehen zurück in das Jahr 1932. Die USA stecken tief in der Great Depression. Besonders im ländlichen Süden herrscht Armut, immer noch Rassismus, fehlender Zugang zur Bildung. Und die Regierung startet ein Studienprojekt, um die natürliche Geschichte der Syphilis zu erforschen. In Macon County, Alabama, leben besonders viele afroamerikanische arme Farmer. Sie sind kaum oder gar nicht medizinisch versorgt. Sie haben kaum Zugang zu Ärzten. Und sie vertrauen den wenigen, die sich um sie kümmern. Und es macht natürlich Sinn, hier zuerst zu schauen, um zu helfen. 600 Männer, afroamerikanische Männer, werden in die Studie aufgenommen. 399 von ihnen haben Syphilis. Und es wird allen gesagt, sie bekommen kostenlos medizinische Versorgung. Was sie nicht wissen, diese Studie, die ursprünglich ganz kurz geplant ist, wird sich über Jahre und Jahrzehnte in eine Studie verwandeln, die die Betroffenen bewusst unbehandelt lässt, bis die Krankheit den Körper zerstört hat, um Daten zu sammeln. Am Ende läuft diese Studie von 1932 bis 1972, 40 Jahre, und in dieser Zeit sterben natürlich viele der Männer an den Folgen der Syphilis, also ehrlicherweise die meisten. Partnerinnen werden angesteckt, Kinder kommen mit angeborener Syphilis zur Welt und die versprochenen kostenlosen Behandlungen sind im Wesentlichen Aspirin oder Placebo und unwirksame Maßnahmen wie Cremes. Und die Diagnose wird ihnen nicht mitgeteilt. Wie kann das sein? Naja, offiziell will der US Public Health Service, PHS, helfen. Die Geschlechtskrankheit ist zu der Zeit weit verbreitet, nicht gut verstanden und muss behandelt werden. Das macht Sinn. Aber dass später als erste Behandlungen erfunden werden, erst Salvarsan, später Penicillin, diese den Studienteilnehmern bewusst verwehrt werden und sie keine anderen Ärzte konsultieren dürfen. Spätestens da wird klar, dass es hier nicht um Heilung geht. Einmal erhält ein betroffener Proband Penicillin von einem anderen Arzt. Völlig richtig und korrekt zur damaligen Zeit. Aber daraufhin bekommt dieser Arzt schwere Vorwürfe und Anschuldigungen von der PHS. Also spätestens jetzt ist eindeutig klar, hier geht es nicht um Heilung, hier geht es um Datensammeln, hier geht es um Forschung und hier geht es um Karriere, um jeden Preis. 600 Männer werden rekrutiert, 399 von ihnen haben Syphilis, 201 sind gesund und dienen als Kontrollgruppe. Was sagt man ihnen? Man spricht von einer Behandlung des schlechten Bluts. Damals ein Begriff, der völlig verbreitet ist und der alles Mögliche beinhalten konnte. Anämie, also Blutarmut, Müdigkeit, verschiedenste Infekte, auch Syphilis, auch andere Geschlechtskrankheiten. Komm zu uns, wir helfen dir, war der Claim. Du bekommst kostenlose medizinische Versorgung, warme Mahlzeiten und eine Beerdigungsversicherung. Das klingt perfide, ist aber damals ein verlockendes Angebot für arme Farmer. Und sie erfahren eben nicht, dass sie Syphilis haben und Teil eines Experimentes sind. Also nicht wie heute, wo man Einwilligungen unterschreibt. Das gibt es damals gar nicht. Sie wissen noch nicht mal, dass sie an einer Studie teilnehmen. Es gibt noch keine Ethikkommission, es gibt keine Aufklärung, es gibt keine schriftlichen Einverständniserklärungen, es gibt keine Lobby. Und wenn du mich fragst, beginnt schon hier das Verbrechen. Jetzt geht's einmal kurz darum zu verstehen, was Syphilis eigentlich ist. Syphilis ist eine bakterielle Infektionskrankheit und der Erreger heißt Treponema pallidum. Das ist ein Erreger, der vor allem sexuell übertragen wird. Selten über Blut, in der Regel über Geschlechtsverkehr. Und die Syphilis läuft in mehreren Phasen. Es gibt eine Primärsyphilis, das ist ein ganz schmerzloses Geschwür an der Eintrittsstelle. Eine Sekundärsyphilis, da bekommst du Hautausschlag, Fieber, Lymphknotenschwellung, fühlst dich wirklich krank. In dieser Phase kommen die meisten in die Studie. Es gibt eine sogenannte Latenzphase, die sehr gefährlich ist, weil in der Zeit bist du symptomfrei. Dir geht's gut, du fühlst dich gesund, geheilt, aber der Erreger Treponema pallidum ist immer noch in deinem Körper. Und dann kommt ein schwieriges, schweres, letztes Stadium, das sogenannte Tertiär-Syphilis-Stadium oder Tertiärstadium. Oft erst nach Jahren bricht der Erreger wieder aus und kann Organe zerstören, vor allem Nerven, Gehirn, Herz, andere Organe und endet meistens tödlich. Seit den 40ern ist Penicillin bekannt, vorhanden und auch bekannt, dass sich Syphilis damit extrem gut behandeln lässt. Und hier liegt der Hauptskandal. Obwohl die Männer der Tuskegee-Studie eindeutig unter Syphilis leiden, gesichert, bekommen sie trotzdem bewusst und absichtlich kein Penicillin. Sie werden untersucht. Sie erhalten Placebos, Vitamine, unwirksame Salben. Sie denken, sie werden behandelt, aber werden sie nicht wirksam. Sie werden weiter an Syphilis leiden und langsam sterben. Viele entwickeln ein tödliches Organversagen. Andere verlieren ihr Augenlicht. Manche werden verrückt aufgrund der schweren Veränderungen ihres Gehirns. Unglaublich? Ja, aber wahr. Und das wird über Jahrzehnte so fortgeführt. Und es stellt sich die Frage, wie weit darf wissenschaftliche Forschung gehen? Niemals so weit aus meiner Sicht. Und wer ist verantwortlich? Verantwortlich für die Tuskegee-Syphilis-Studie ist das United States Public Health Service, USPHS, oder das PHS, eine US-amerikanische Bundesbehörde für öffentliche Gesundheit, vergleichbar mit unserem Gesundheitsministerium. Und unterstützt wird die Studie von dem Tuskegee Institute, einer Hochschule in Alabama. Die leitenden Personen der Studie wechseln. Ursprünglich ist es Dr. Clark. Dr. Talia Ferro Clark. Er hat die Studie initiiert, geplant als kurzfristige Beobachtungsstudie. Aber vor dem Hintergrund des großen Börsencrashs läuft die Studie raus aus der Finanzierung. Der Finanzierer muss wechseln. Es ist anfangs eine Stiftung und dann übernimmt die PHS, also der staatliche Gesundheitsdienst. Und Clark, der Initiator, zieht sich relativ schnell aus der Studie wieder raus. Es übernimmt Dr. Raymond von der Leer. Der ist später hauptverantwortlich und praktisch der Chef der Studie. Und unter ihm wird die Studie über Jahrzehnte fortgeführt und den Probanden Penicillin verwehrt. Und viele weitere Ärzte und Wissenschaftler sind beteiligt, verschleiern bewusst, dass die Männer behandelt werden könnten und machen Karriere. Viele haben hinterher hohe Posten und werden geehrt für ihre wissenschaftlichen Forschungen und Beiträge zu Syphilis. Erst 1972 bringt eine investigative Journalistin namens Jean Heller den Skandal ans Licht. Der Skandal fliegt eigentlich nur auf, weil Peter Buxton, ein junger Mitarbeiter beim PHS, zufällig beim Mittagessen von der Studie erfährt und Bedenken meldet. Er tut dies mehrmals, seine Bedenken anmelden. Er wird mehrmals abgeschmettert. Aber 1972, als er die Presse informiert und er Hilfe erhält von Jean Heller, da erst wird die Studie öffentlich, kommt sie in die Presse und Schlagzeilen wie Syphilis-Studie lässt Männer unbehandelt sterben oder Ärzte spielen mit Menschenleben. Diese Schlagzeilen, die schlagen ein wie eine Bombe. Der öffentliche Aufschrei ist riesig. Senatsanhörungen werden einberufen. Die Studie wird endlich beendet. Aber bis dahin sind rund 128 Männer gestorben, vermutlich mehr, mindestens 40 Ehefrauen infiziert und mindestens 19 Kinder mit Syphilis geboren. 1974 kommt es zu einer Sammelklage. Die US-Regierung zahlt rund 10 Millionen Dollar Entschädigung an die Überlebenden, Ehefrauen und Kinder. Und diese erhalten eine lebenslange medizinische Betreuung. Zu diesem Zeitpunkt leben noch etwa 74 der ursprünglich infizierten Männer. 74 von 399. Diese Männer und ihre Angehörigen werden entschädigt. Aber die Schäden sind fast immer irreversibel, also nicht mehr rückgängig zu machen und nicht mehr heilbar. Und bis heute erinnert die Tuskegee-Studie daran, wie wichtig ethische Standards in der Forschung und Medizin sind. Es gibt natürlich Folgen und das ist auch richtig so.
Werbung.
Kurze Pause, jetzt mal Hand aufs Herz. Bei so viel True Crime, hast du da nicht auch manchmal Lust auf irgendwas Leckeres zum Schnubbeln, nennen wir das bei uns zu Hause? Also sowas wie Chips. Das gibt's aber auch in viel gesünder. Ich bin gerade riesengroßer Fan von dem gefriergetrockneten Mais. Der schmeckt super. Und Gefriertrocknung ist eine der schönsten und schonendsten Methoden, um Lebensmittel haltbar zu machen. Will ich jetzt gar nicht so lange Erklärung. Du kriegst einen super Crunch und der Mais hält sich lange ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Und der ist wirklich lecker. Kannst du auch nehmen zum Aufpeppen deiner Salate oder in Suppen. Aber diese knackige Konsistenz, so viel besser als ungesunde Chips. Und nach dem True Crime Nervenkitzel brauchst du einen klaren Kopf, oder? Oder einen echten Energiekick. Und für mich gibt es da gerade nur eine einzige Lösung. Mango Matcha. Mein absoluter Lieblingsdrink. gerade aus dem Kuro Online-Shop. Warum? Naja, du brauchst keine frische Mango. Also erstmal, weil ich Mango liebe, das tut nicht jeder, ich schon. Aber bei Kuro gibt es eben das Mango-Püree und einen guten Matcha und dann hast du in einer Minute deinen frischen Boost im Glas. Also nimmst das Mango-Püree, das Matcha-Pulver, die Milch deiner Wahl, ich bin ja immer für Pflanzenmilch, und fertig ist der Drink. Und der hält dich wach und konzentriert und der ist lecker. Perfekt für lange Abende oder nach dem Sport oder wenn du dich lange konzentrieren musst. Oder wenn ich sonntags morgens um 5 oder 6 Uhr aufstehe, in die Praxis fahre und eine Podcast-Folge aufnehme. Oder wenn du beim True-Crime-Fall hängen bleibst, wie auch immer. Volle Energie. Schau doch mal bei Kuro. Da findest du nicht nur Mango-Püree, vegane Snacks, Nuss, Muse in allen Variationen, Proteinriegel, Proteinballs, ganz viele innovative Lebensmittel direkt vom Hersteller, oft in Großpackungen und von richtig guter und transparenter Qualität. Und mit meinem Code Gesundheit, einfach das Wort Gesundheit, sparst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Alle Infos, den Link und den Code findest du wie immer auch in meinen Shownotes. Probier es aus, bleib gesund und wachsam. Und jetzt geht's zurück in die Folge. Werbung Ende. Sie führt in den USA zur Einführung verpflichtender Ethikkommissionen, zu strengeren Regeln für die Aufklärung und Einwilligung von Studienteilnehmern. Aber wenn wir ehrlich sind, juristisch gab es niemals große Strafverfahren gegen die einzelnen Ärzte und Initiatoren. Ja, es gab Entschädigungen an die Überlebenden. Ja, der US-Präsident Bill Clinton entschuldigt sich offiziell im Namen der US-Regierung bei den Überlebenden und deren Familien. 1997. 1997, 65 Jahre nach Studienbeginn, entschuldigt sich Bill Clinton öffentlich. Ein bitterer Trost. Und jetzt kannst du mich fragen, warum hat niemand eingegriffen? Gute Frage. Also, es waren andere Zeiten, aber so lange ist es ja gar nicht her. Auch als in den 1960er Jahren einige Ärzte intern Alarm schlagen, ändert sich nichts. Die PHS will die Studie bis zum Tod des letzten Teilnehmers fortführen. Tatsächlich, das ist die Aussage. Unglaublich, ja, aber wahr. Und das Fortbestehen der Studie trotz bekannter und verfügbarer Behandlungsmöglichkeiten wird damals durch mehrere Faktoren möglich. Erstens, also natürlich die bewusste Täuschung und fehlende Aufklärung. Die Teilnehmer wissen absichtlich nichts über ihre Krankheit und die Verfügbarkeit von Penicillin. Sie glauben ja, dass sie an einer kostenlosen Gesundheitsmaßnahme teilnehmen und behandelt werden. Und es gab vorher keine echte Einwilligungsmöglichkeit und auch keine echte Ausstiegsmöglichkeit. Im Gegenteil, wenn Teilnehmer andere Ärzte für eine Zweitmeinung konsultieren wollen, werden sie ganz bewusst aufgeklärt, dass sie dies nicht dürfen oder überredet, in der Studie zu bleiben, weil sie sonst eben zum Beispiel das Recht auf weitere kostenlose Behandlungen verlieren. Zweitens, institutioneller und struktureller Rassismus. Nicht zu unterschätzen, die Studie richtet sich ja gezielt an arme afroamerikanische Landarbeiter, deren gesellschaftlicher Status und deren mangelnde Ressourcen es den Forschern leicht machen, ethische Standards zu missachten und die Probanden auszunutzen, wenn ich es so bewusst sagen darf. Und drittens, fehlende externe Kontrolle, keine Transparenz. Innerhalb der verantwortlichen Institutionen gibt es keine wirksamen Kontrollen oder unabhängige Institutionen, die Überprüfung vornehmen. Kritische Stimmen werden einfach ignoriert. Die Fachwelt schweigt, trotz zahlreicher Veröffentlichungen rund um die Studie. Und viertens, Forschungsinteressen gehen hier noch über Patientenwohl. Das primäre Ziel der Forscher ist ja die wissenschaftliche Dokumentation des natürlichen Verlaufs der Syphilis. Und darum geht's. Und damit wird bewusst das Wohl der Patienten den Erkenntnissen untergeordnet. Und als letzter Punkt, einfach mangelnde gesetzliche und ethische Regularien. In den USA gibt es zu Beginn der Studie keine verbindlichen ethischen Leitlinien, keine Kontrollinstanzen für medizinische Forschung am Menschen, wie sie heute, Gott sei Dank, Standard sind. Und all diese Faktoren zusammen führen natürlich dazu, dass die Studie selbst nach Einführung einer wirksamen Behandlung einfach jahrzehntelang weitergeführt wird und ist damit zu einem historischen Beispiel geworden für das Versagen medizinischer Ethik und Aufsicht. Nach dem Skandal folgen wichtige Reformen. Also zum Beispiel die Gründung des Institutional Review Boards. Das ist eine unabhängige Ethikkommission für jede medizinische Studie. Es folgt die verpflichtende informierte Einwilligung. Also kein Patient darf je wieder ungefragt in ein Experiment geraten. Und es folgt die massive Stärkung von Patientenrechten. Das sind wichtige und sehr gute Erfolge. Und traurig, dass immer erst ein Skandal vorausgehen muss. Die Tuskegee-Syphilis-Studie hat das Vertrauen afroamerikanischer Gemeinschaften in die Medizin bis heute nachhaltig und tiefgreifend erschüttert. Völlig nachvollziehbar, der jahrzehntelange Betrug, die gezielte Ausnutzung, das bewusste Vorenthalten lebensrettender Behandlungen führte natürlich zu einem kollektiven Gefühl von Misstrauen gegenüber medizinischen Institutionen und dem amerikanischen Gesundheitssystem insgesamt. Und viele Betroffene und ihre Familien fühlen sich als Versuchspersonen und nicht als Patienten behandelt, deren Wohl im Mittelpunkt steht. Auch das nachvollziehbar, und das Misstrauen wirkt bis heute nach. Afroamerikanische Gemeinschaften berichten häufiger von Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen als Weiße, was dazu führt, dass sie medizinische Angebote häufiger meiden, Behandlungen verzögern, häufiger den Arzt wechseln, wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen. Studien belegen, dass Diskriminierungserfahrungen und das Bewusstsein für historische Missstände dazu beitragen, dass Krankheiten gerne verschleppt werden und die psychische und physische Gesundheit leidet mehr als sie muss. Und damit ist das Beispiel Tuskegee zu einem Symbol für systemischen Rassismus und mangelnde Ethik in der Medizin geworden. Jetzt wird's wichtig, was lernst du daraus? Was lernen wir daraus? Ich denke, 4 Punkte sind wichtig. Informed Consent. Die informierte Einwilligung ist heute Pflicht. Du als Patient oder Studienteilnehmer musst alles wissen. Diagnose, Risiken, Alternativen. 2. Ethikkommissionen, also diese sogenannten Institutional Review Boards. Bei uns in Deutschland heißen sie Ethikkommissionen, prüfen jede medizinische Studie vorher und ohne deren Zustimmung kein Start der Studie. 3. Forschungsethik gilt heute international als gültiges Prinzip. Der Nürnberger Kodex zum Beispiel, die Deklaration von Helsinki und andere. Und 4. Menschenwürde. Medizinische Forschung darf niemals über den Patienten hinweg entscheiden. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Immer. Und trotzdem ist Vertrauen in die Medizin zerbrechlich. Und nicht nur du als Patient, sondern auch ich als Arzt sollten das Wissen und das Vertrauen schützen und fördern. Das heißt, wenn ich dir sage, aus dieser Geschichte kannst du lernen, Gesundheit braucht Eigenverantwortung, stell Fragen. Gesundheit braucht Wissen, vertrau nicht blind, informier dich. Gesundheit braucht Ethik und ethisches Handeln. Dann meine ich nicht nur von Ärzten, sondern auch von dir, auch von Patienten. Gesundheit braucht ethisches Handeln. Immer. Du hast das Recht auf Aufklärung, auf echte Therapie, auf eine ehrliche Entscheidung, die du treffen sollst auf Grundlage aller Informationen. Ja, du wirst es niemals so entscheiden können wie ein Arzt oder ein Mediziner mit jahrzehntelanger Erfahrung. Das ist aber auch gar nicht nötig. Wenn du auf Augenhöhe mit deinem Arzt, deiner Ärztin gemeinsam handelst, dann seid ihr ein Team und dann habt ihr den größtmöglichsten Erfolg. Tuskegee darf sich niemals wiederholen. Und deswegen meine Hausaufgaben heute für dich. Hier sind deine
Hausaufgaben.
Wenn du das nächste Mal bei einem Arzt bist, frag nach, warum diese Diagnose, warum dieses Medikament, diese Therapie, gibt sinnvolle Alternativen und ganz wichtig, was kann ich selber tun? Du bist kein Bittsteller, du bist ein Mitentscheider. Aber sei auch würdig, informier dich, sei kompetent, mach es auf Augenhöhe, keine Vorwürfe, keine Angriffe, hab den Teamgedanken, bitte, gemeinsam. kann gute Medizin stattfinden. Miteinander, nicht gegeneinander. Du bist der Experte für dich, deine Lebensumstände, deine Beschwerden, deinen Körper. Und mit einem guten Mediziner an deiner Seite könnt ihr gemeinsam sehr gute Medizin stattfinden lassen. Und mit diesen Worten möchte ich dich gerne für diesen Mittwoch entlassen. Sei bewusst, sei mindful. Frag nach, denk nach, stell unbequeme Fragen, auch dir selber, für dich, deine Gesundheit, dein Vertrauen, deine Zukunft. Ich wünsche dir noch einen großartigen, gesunden, hoffentlich arztfreien, erfolgreichen, bitte sportlichen, vitaminreichen, glücklichen Tag. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche Mittwoch, deine Cordelia.